Freitag, 13.01.17.
Ja, grüß Gott zusammen. Wir haben ja gesagt, dass ich jetzt am Schluss in diesen beiden Veranstaltungen heute und eben in einer Woche, dass ich endlich auf den immer schon angekündigten Pascal zu sprechen komme, wenigstens in so einer knappen Form. Ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss dann von den Dingen, die dorthin gehören. Für Nietzsche ist das ja der größte Christ, den es überhaupt gibt, wo er sich dort drin vorfindet. Und da will ich heute etwas, also ich erinnere erstmal an sein Leben nochmal, obwohl die meisten das ja wahrscheinlich irgendwie auch kennen, aber es ist, glaube ich, ganz gut, das erstmal zu machen. Und dann will ich heute über die berühmte Wette reden. Wenn beim nächsten Mal wir dann sprechen über seinen Weg, wozu er uns eigentlich in die Sprache hineinführen will. Das wird dann sein. Heute also die berühmte Wette. Also geboren ist er 1623, werden also vor 5 Jahren, und gestorben ist er 1662 in Paris. Wir haben vor 5 Jahren seinen 350. Todestag gefeiert. Da war dann auch in der Literatur viel wieder von ihm zu hören und zu lesen damals. Eine alte, angesehene und wohlhabende Magistratsfamilie, Beamte also, königliche, unterrichtet vom Vater in den klassischen Sprachen, und den Abschluss der häuslichen Schule bilden die Mathematik. Und da ist ja eben so, die Frage ist, sollen die Leute gefälscht haben oder stimmt es, dass er eben tatsächlich vor allen Dingen in der Mathematik ein mathematisch-technisches Wunderkind war. Vor Beginn des mathematischen Unterrichts soll der 12-Jährige, so hat es seine Schwester geschrieben, 32 euklidische Sätze selbstständig gefunden haben. Das ist eine unglaubliche Begabung, die dort da war. Er arbeitete dann 42, 43 an einer Rechenmaschine, mit der er dem Vater, also der königliche Steuerpächter, war, die Berechnungen zu erleichtern. 46 hörte er von den Vakuumexperimenten Torricellis, die hat er dann mit dem Vater wiederholt und dabei dann entwickelt, bei diesen Experimenten das Prinzip der barometrischen Höhenmessung. Alles, also als eben dieses Wunderkind noch. Seine Abhängigkeit von Torricelli hat er sein Leben lang abgeleugnet. Also das ist schon merkwürdig, diese Faszination und dieser Punkt, dass man ja der Erste sein soll und will und das andere nicht. Das steckt schon drin und das ist auch so ein Riss, der durch die Persönlichkeit und durch sein Leben geht. Dass er auf der einen Seite, wie wir sehen werden, eben ganz stark fromm und ist und von dort her eintritt, auf der anderen Seite in einer Leidenschaft nochmal des Wissenschaftlichen auch, obwohl er das andererseits wieder nicht will. Also das ist schon eigentümlich, wie es ihm da gegangen ist. Die Familie wurde schon 1946 mit dem Jansenismus bekannt. Und dieser Jansenismus, nach Jansenius eben genannt, das ist genau so eine scharfe Form nochmal in der Position, wie eben die klassische These der Reformation zu sagen, nämlich, dass die Vernunft durch die Erbsünde so gestört ist, dass wir da kein richtiges Verhältnis zu Gott aufbauen können. Es gibt keine philosophische Gotteslehre eigentlich, das richtig das zu finden. Und wir haben keine Kraft und keine Möglichkeit, durch unser Leben selber uns zu retten, sondern man ist dann nur auf die Gnade angewiesen, die dorthin gehört. Und das ist dann so einer der Punkte, wo er dann ja eben auch im Kampf mit nicht bloß den Jesuiten, sondern mit den Jesuiten als Vertretern der offiziellen Lehre und des Konzils von Trient dann nochmal war, wie wir sehen werden. Und gleichzeitig, wie diese Vakuumexperimente waren, gab es also die sogenannte erste Konversion, wie man dann in der Tradition dann sagt, von Pascal. Da ging seine Orthodoxie so weit, dass er einen Geistlichen, einen ehemaligen Kapuziner, wegen dogmatischer Differenzen beim Bischof denunziert hat. Also er hat gesagt, das geht nicht, was der sagt, das ist ja nicht wirklich christlich. Eine Denunziation, die im Übrigen folgenlos blieb, aber die erstmal da war. Und zu dieser Zeit kommt dann eben die Familie Pascal mit den Spiritualen des Nonnenklosters Port-Royal in Kontakt, wo die Äbtissin dort die Schwester des jansenistischen Haupttheologen Arnaud war. Da ist das also nochmal ganz massiv drinnen, Mère Angélique. Gegen den Willen der Familie Pascal, auch ihres Bruders, wurde Jacqueline Pascal hier unter dem Namen Sainte-Euphémie, also auch Nonne dort in dem Kloster, sodass also da nochmal auch eine ganz persönliche Verbindung war. Und dann von 47 bis 52, und dann 52 bis 54 datiert die sogenannte weltliche Periode Pascals. Seine Gesundheit war angegriffen, er erholte sich bei der Lektüre Montaignes und beim Spiel, er geriet in Schulden, er befasste sich mit Fragen des Glücksspiels, mit mathematischen Problemen, deren Lösung dann später die Grundlage für die Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde. Das steckte da drin, also ganz vollkommen also weg in dieser Form. Und da entdeckt er dann auch die Arithmetik mit dem berühmten Pascalschen Dreieck, wo er die Punkte da malt. Die dramatische Wende kommt dann in seinem Leben am 23. November 1954, wo er dann dieses Erweckungserlebnis hat und wo er das ja hinterher dann aufschreibt auf einen Zettel, Feuer, Freude. Und das hat er dann ja eingeschlossen und in seinen Mantel eingenäht und von dort her immer, wenn er einen neuen Mantel kaufte, auch wieder gewechselt, das berühmte Memorial, wo er eben sagt, hier ist eben, Gott hat ihn hier erweckt und aufgeweckt und von dort her geht dann seine jansenistische fromme Periode, die dann bis zum Ende seines Lebens dauert. Also diese Bekehrung, dieses Feuer und diese Überwältigung, die hier geschieht. Und im Januar 55, also im Jahr drauf, zieht er dann nach Port-Royal selber sich zurück, ohne Gelübde, aber führt ein extrem asketisches Leben. Seine Nahrung minimalisiert er nach Berechnungen, wie viel man wirklich also essen muss, damit man nicht stirbt oder so oder noch kränker wird. Und er trägt einen Stachelgürtel zur Selbstkasteiung immer noch mal unter der Kleidung. Da muss man sehen, und in den letzten 12 Jahre seines Lebens fallen dann die religiösen Schriften. Und da sind jetzt zwei besonders wichtig. Das eine sind die Briefe in die Provinz und das andere eben dieser Entwurf der Gedanken, wo er nicht fertig geworden ist damit, diese Idee, eine Verteidigung des Christentums zu schreiben, wo wir eben die verschiedenen Notizen haben. Inzwischen hat man das ja alles also durchgeklärt und die klassischen Ausgaben, die da angefangen von Port-Royal selber, die eben irgendwelche Ordnungen dort angetroffen haben, die sind eben jetzt zurück und dann gibt es eben mehrere Sachen. Das Beste, finde ich, ist tatsächlich hier, auf Deutsch ist es diese Form, die Gedanken, das ist hier die Nummer 1622, das ist die Einteilung von La Fumée nach der ersten Kopie, die wir haben. Wir haben eben zwei nämlich, und das ist die Frage, ob man eben vom ersten ausgeht oder vom zweiten. Und da hat man jetzt diese Ordnung in der Form, und das, was wir heute jetzt mit bedenken, ist die Serie 2, also die ersten sind also so Ding und dann sortiert, und da ist der Text, das ist dieser hier, das ist das Faximile davon. So sieht das aus, wonach die Leute dann versuchen müssen, das rauszukriegen. Also die vier Seiten, zwei Blatt sind das also, überschrieben mit Infini Rien, unendliches Nichts. Und da stellt er die Wette vor. Das habe ich Ihnen da heute mitgebracht, dass Sie das so angucken können. Ich kann es auch gern, wenn Sie es näher angucken wollen, wie die Leute versuchen, wie sie einfach so weiterreichen oder so, dass jeder sich das ein bisschen angucken kann. Wir sind ja nicht so viele, da geht das dann schon durch, glaube ich. also das Erste sind also, ist dieser Einsatz für die Lettre Provenciale, wo er in den Gnadenstreit eben eingreift, der ja zwischen Katholiken und Protestanten dort war. Und er eben als Jansenist auf den Jansenius eben hin gehört auch zu dieser rigorosen Gnadenlehre. Der souveräne Gott kann seine Huld geben, wem er will. So wird das dort gedacht, das ist völlig frei. Die menschlichen Werke sind für das Seelenheil gleichgültig. Diese Position, die eigentlich so ist wie auch die lutherische Gnadentheologie, und die wurde halt von den Jesuiten bekämpft. Die waren ja die Träger der Gegenreformation, die gesagt haben, nein, hier macht es die Vernunft, sodass es hier ja auch hier als ein Fach hier an der Hochschule ja die philosophische Gotteslehre gibt. Das ist ja ein wichtiger Punkt, wo jetzt der bisherige Pater Schmidt ja jetzt auch emeritiert ist. Ne? Das ist ja auch schon ein Schüler von mir. Und der Kern des Streits lag eben in der Interpretation des Sündenfalls. Die jesuitische Partei sagt eben auch im Nachfolger von Louis de Molina, dass der Sündenfall die Substanz des Menschen nicht so zerstört hat, dass er nicht auch durch eigene Anstrengung zu seinem Seelenheil beitragen kann. Kann es nicht alleine, aber es ist auch Verdienst. Es wird ihm gegeben, aber es ist Verdienst, sodass ein Text heißt bis heute in der Liturgie, in einer der Präfationen, für die Alltagspräfation, da heißt es, in den Verdiensten deiner Heiligen krönst du deine eigene Gnade. Aber das Wort Verdienst wird gebraucht. Dass es wirklich eine Belohnung ist und dass man hier was getan hat. Daher also eben die Werke, die Bußübungen und die Gebete und gute Taten, in welcher Form, dass das Wege sind, die eben dem Menschen zum Seelenheil mit beitragen.
Bis zu heute cooperatoris veritatis.
So ist es. So ist es, nicht? Also geschieht wirklich was, und das kann man eben auch. Und das wird eben in dieser Sicht von Port Royal, so wie eben im konsequenten, also Luthertum, ist das eben nicht möglich, sondern das bestimmt eben alles Gott. Nur das Bild, was Luther da verwendet, ist ja, dass man eben geritten wird, entweder vom Teufel oder von Gott, und dass es eben dann danach ist, wie es eben geht. Und natürlich war dieser Streit nicht gleichgültig. Die jansenistische Position verlangte von ihren Gläubigen, anders als die jesuitische, rückhaltlose, fromme Hingabe an die göttliche Gnade. Und diese Hingabe schloss ein das Sacrificium Intellectus, also das Opfer des eigenen Intellekts und des Verstandes, denn die Vernunft gehört eben auch mit zur verdorbenen Erbsündenfolge. Man kann sich nicht also auf die eigene Vernunft verlassen, sondern die muss man auch noch mal aufgeben in einem Gehorsam auch der Vernunft, so wie das auch also Ignatius dann in seinem Orden noch mal verlangt, also nicht bloß, dass man da tut, was die Oberen sagen, sondern man soll auch so denken, wie die denken. Das ist also noch mal diese Spitze, die da noch mal mit hinein gehört, dass man also nicht bloß tut, was der andere sagt, sondern man soll auch das wollen, was der Obere verlangt. Nicht? Und eigentlich gilt das eben dann generell. Und diese Hingabe, eben das Sacrificium Intellectus hiermit da, die Vernunft hatte, wenn die Vernunft sich autonom gebärdet, hat sie die Tendenz zum Bösen. Und noch in der Unterordnung, unter die Offenbarung, ist sie also nach jansenistischer Theologie für das Seelenheil gleichgültig. Also ist es wurscht, was man da denkt oder so. Das hat fürs Heil überhaupt nichts zu tun, sondern das Heil besteht nur darin, dass ich eben das übernehme, was mir dort gesagt wird. Und dieser Streit, der eskalierte innerkirchlich und wurde politisch und erreichte dann einen Höhepunkt, als Innozenz X. 5 Lehrsätze als heretisch verdammte. Die Jansenisten haben behauptet, das steht in dem Buch gar nicht drin. Der Papst hat also geschrieben, das sind Sätze aus dem Buch und die sind falsch. Nee? Und die haben gesagt, ja, die stehen da gar nicht drin. Also ich habe da in das Buch nicht reingeguckt, ich weiß es nicht, wie es ist. Das war also jedenfalls die Diskussion von vornherein. Und der als heretisch Verdammte eben Arnauld geschrieben, N-A-U-L-D. Arnauld, der Bruder der Äbtissin von und lehrte an der Sorbonne. Und der ist eben dann als Heretiker auch verurteilt worden und verteidigte also diese Position zäh und unnachgiebig. Und in diesem Konflikt schreibt dann Pascal vom Januar 56 bis Mai 57 diese Provinzbriefe zur Verteidigung seines Freundes und attackiert die Jesuiten. Und das ist ein etwas fragwürdiges Werk, muss man sagen. Briefe an einen fingierten Freund in der Provinz. Sie polemisieren, und zwar keineswegs fair, häufig mit entstellenden und fingierten Zitaten gegen die jesuitische Position in der Gnadenlehre. Also er verwendet da alle Mittel, setzt er dort ein. Und ihr Stil, das ist allerdings ist ein Meisterwerk satirisch-wissenschaftlicher Prosa und ist ein Klassiker der französischen Sprache. Und die Sprache ist ja was Wichtiges für die Franzosen. Da ist das sehr viel stärker und bestimmender. Das ist großartig. Aber was dabei sonst rausgekommen ist, diese scharfe innerkatholische Auseinandersetzung, die hat eigentlich zum Gegenteil geführt als das, was der Autor wollte, denn er wollte ja eigentlich der Wahrheit dienen und dem Christentum. Tatsächlich hat er durch diesen Kampf in Europa der Theologie einen wesentlichen Schlag versetzt und eben die institutionelle Verfassung des Katholizismus erheblich geschwächt. Also da hat er wirklich das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Er wollte hier immer die religiöse Wahrheit, die christliche Wahrheit hier durchführen. Und das ist nicht gegangen, so wie das auch dann in der Sekundärliteratur heißt, dass er das Gegenteil wohl erreicht hat, als was er wollte. Er wollte mit den Briefen die theologische Bestimmung der menschlichen Praxis stärken und er erreichte, dass die Theologie für die Praxis eine immer geringere Rolle spielte. Muss man sagen. Also das ist wirklich ein Unglück und die Texte, wie gesagt, auch mit allen Mitteln eben. Wirklich, die Zitate stimmen nicht. Er macht alle möglichen Sachen, die man wissenschaftlich überhaupt nicht tun darf. Dass man das guckt. Und in dieser Hochzeit dieses Streites, im März 56, da gibt es eben diese Wunderheilung von Pascals 10-jähriger Nichte, die durch den Dorn des Kreuzes, der damals in Port-Royal verehrt wurde, von einer vereiterten Tränenfistel geheilt wurde. Also die hatte eine Tränenfistel im Auge und das war wirklich schlimm. Und dann hat sie also diesen Dorn des Kreuzes, diesen Dorn, die dort verehrten, den hat sie gebetet, anberührt und darauf ist sie schlagartig gesund geworden. Und das hat natürlich für die Familie nochmal gesagt, dann sind wir auf dem richtigen Weg, denn sonst hätten wir nicht dieses Wunder erlebt, dass die junge Frau da plötzlich also geheilt wird. Und damit war ihnen klar, dass sie diesen Federkrieg gegen die Amtskirche führen müssen, die eben hier gefährdet ist durch die Jesuiten und zu sehr meint, dass der Mensch da selber was verdienen und machen könne. Sondern das hat sie natürlich noch mal stärker dorthin gebracht. Und nach Abschluss dieser Polemik in den Provinzbriefen wendet er sich dann noch mal der Mathematik zu und schreibt pseudonym eine Abhandlung über die Zykloide und das Roulette und verbindet das mit einer giftigen Polemik gegen seine mathematischen Kollegen. Also das ist gar nicht ausgeschlossen, diese merkwürdige Zerrissenheit in diesem Mann. Auf der einen Seite dieses ganz und gar dafür die Frömmigkeit und mit dem Bußgürtel und all den Geschichten. Auf der anderen Seite eine wilde Gegnerschaft gegen die anderen im Kampf um die Prioritäten oder so Geschichten. Das hat ihn schon einigermaßen so zerrissen dann. Sodass er auf der einen Seite sagt, die Mathematik ist für das Seelenheil eine völlig gleichgültige Wissenschaft. Auf der anderen Seite ist er eben doch da so dran, dass er da dran bleibt und dort auch menschlich sehr ungut sich dort verhält. Diese Selbstbestätigung der Sündhaftigkeit auf der Seite und die dadurch erzeugte Verstärkung der inneren Spannung, die wurde eben dadurch zur Zerreißprobe. Dass eben hier Pascal beides hat, dass er jetzt da sitzt und schreibt, fängt an, eine Apologie des Katholizismus zu schreiben. Die Wahrheit der christlichen Religion will er zeigen, an dem er jetzt arbeitet und aber nicht abschließen konnte. Und im Januar, Februar 59 bricht eben unter dieser ganzen Doppelherausforderung und dieser Ungeklärtheit, bricht seine Gesundheit vollkommen zusammen und davon hat er sich nicht mehr erholt. Von Mai bis September hat er dann versucht, sich bei seiner Schwester Gilbert zu erholen. Zurück in Paris pendelt er dann wieder zwischen Port-Royal und der Stadt und widmet sich eben, sobald die Krankheit es erlaubt, den Pensées. Und noch in seinen letzten Monaten bleibt er also zwischen diesem weltlichen und geistlichen Ehrgeiz zerrissen. Das läuft also beides nebeneinander her. 1962 hat er noch den Plan eines öffentlichen Droschkenbetriebs sich patentieren lassen. Und da hat er fast sein ganzes Geld drin investiert. So die Vorstellung, wir bauen sowas auf, wie heute würde man sagen, eben Straßenbahnen. Ne? Diese Idee, das zu bauen. Während er zugleich also manisch, also Almosen gibt bis an die Grenzen, die dort hingehören, also ein Pathos der Armut und in seiner Schwäche mit den Armen zusammen, seine Krankheit verschlimmert sich rapide und am 3. August schreibt er sein Testament und stirbt, nachdem er zwei Tage vorher die Sterbesakramente erhalten hat, eben am 19. August. Da ist eigentlich dann der Schluss erreicht. Und was er eben entscheidend vertritt, ist eben dieser apologetische Rigorismus hier drin, diese Theologie, wo er zeigt, dass der Mensch ganz im Elend ist und dass die Größe dieses Elends zugleich nochmal seine Größe auch zeigt. Umgekehrt, also die Größe zeigt nochmal die Größe des Elends und die Größe des Elends zeigt seine Größe, die er im Ganzen hat. Und innerhalb dessen gibt es jetzt das, wozu da also die Blätter rumgehen, dieser große Abschnitt. Das ist hier bei La Fuma ist das eben die Serie 2 und das ist die Nummer 418, ist das dort, unter der das steht, das unendliche Nichts, das er hier aufbaut. Versucht also eine Wette darüber zu entwerfen für die Ungläubigen. Und das ist die Frage, was man dazu sagt. Ist das wohl, Sie hatten es, dann gebe ich es jetzt hierhin weiter. Sie hatten es schon? Ja? Sie haben es auch, dann kann ich es einfach, eben, dann ist es wieder bei mir. Okay. Und da kann man sagen, ich finde besonders gut, also ein eigenes Buch hat geschrieben, der Kollege Schmidt-Biggemann über ihn, das finde ich eines der besten Bücher, die man über ihn lesen kann, und wo er eben sagt, das Ganze jetzt eigentlich auf eine Wette zu machen, ist eigentlich äußerst frivol, kann man also auf Gott so etwas machen, geht das überhaupt? Andererseits ist es eben ein Spiel, bei dem Menschen tatsächlich sagen, so etwas funktioniert. Ich habe hier also einen Text mitgebracht, da aus der Zeitung. Das stammt von einem Herrn Meyer, der in der Wirtschaft, Thomas Meyer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storz Research Institut, Professor an der Universität in Witten und Herdecke, der ihm dann schreibt hier, es ist gut, an Gott zu glauben, der christliche Glaube zahlt sich aus. Wenn man darauf setzt, man sagt, das Leben ist auf jeden Fall vergänglich, aber die Ewigkeit dauert eben ewig und deswegen ist es von dort her schon einfach sinnvoll, darauf zu wetten, weil wenn es Gott nicht gibt, dann ist für keinen eine Zukunft. Aber wenn es Gott gibt, ist der natürlich daran gerechnet hat, dass es ihn gibt und dass es die Ewigkeit gibt, ist natürlich fein dran, während der andere dann in der Hölle brät. So meint er, dass das dann so geht. Die Frage ist, ob das so stimmt. Nicht? Darum sagt er, nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das das einzig Vernünftige, was man tun muss. Und dann eben frivol ist es, aber es ist fruchtbar. Und der sagt hier, dieser Herr Meier hier, der geht also nicht in die Kirche, damit will er nichts zu tun haben, er war evangelischer Christ, gesagt, er sieht nicht ein, dass er da sein Geld zahlt dafür, dass die evangelische Kirche dauernd dagegen die Wirtschaft loslegt, das ist nämlich sein Punkt. Und er wäre fast also auch katholisch dann geworden, weil er dachte, mit Ratzinger ist dann da mehr zu holen, weil der wirklich, da geht es um Gott. Aber jetzt haben die Katholen ja auch einen neuen Papst, der auch auf die Wirtschaft schimpft. Und so sagt er, da ist also auch keine Lösung, denn wenn man erstmal die Wirtschaft kaputt macht, wovon soll man dann eigentlich Almosen geben? Die sollten sich gefälligst um Gott kümmern und nicht um die Wirtschaft. Das sagen ja auch andere Leute, dem schließe ich mich auch an, nicht? Dass es eigentlich anders sein sollte an der Stelle. Also wer den Armen helfen will, muss zuerst mal daran denken, dass erarbeitet werden muss, was verteilt werden kann. Nicht? Sagt er einfach, das gehört hin. Sagt er, also ich bilde mir ein, dass er irgendwie an die Erlösung glaubt, überzeugt hat mich, den nüchternen Finanzökonomen, der im 17. Jahrhundert lebende Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal. Er hat sich die Frage gestellt, ob er an ein Leben nach dem Tod glauben soll. Zur Beantwortung hat er die Gewinnerwartung für den Glauben dann daran berechnet und er nahm an, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Leben nach dem Tod nicht sehr groß ist, sagen wir einmal 10%. Falls es das aber geben sollte, wäre der Wert dessen, worum es dort geht, unendlich. Und deswegen ist es das einzig Vernünftige, das so zu machen. Und so macht das auch. Er sagt, eine zeitgenössische Bestätigung von Pascals Wette fand ich in den Überlegungen des früheren Optionshändlers und heutigen Bestsellerautors Nassim Taleb. Er unterscheidet zwischen drei Formen des Daseins. Das Dasein kann sein fragil, es kann sein robust und es kann antifragil sein. Fragil ist, was unter Druck und Stoß eben kaputt geht und nicht zu reparieren ist. Fragil ist zerbrechlich. Nicht? Robust ist eine Sache, die Druck und Stöße aushält. Antifragil ist, was unter Druck und Stößen stärker wird. Sagt er, und er sagt, darauf käme es eigentlich an. Wer nun an das irdische Leben glaubt, der lebt fragil. Wenn er es verliert, ist es für immer weg. Und das erzeugt Verlustangst, deshalb verdrängt man den Gedanken an den Tod, was aber auch nicht weiterhilft, denn irgendwann kann man dem ja doch nicht entgehen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den Pascal durch die ganzen Pensées immer wieder anspricht. Wie können die Menschen einfach den Tod verdrängen, wo es der für jeden sicher kommt und das Leben schnell umgeht? Sagt er, sie bauen irgendwelche Mauern auf, um den Tod nicht zu sehen. Sagt er, das ist das einzig Vernünftige, wenn es diese Idee gibt, dass es vielleicht eben nach dem Tod noch was gibt, da kann man doch nicht den Tod verdrängen. Sagt er, wie kann man das machen, so kurz wie das Leben ist und so schnell wie es weg ist, das versteht er eben nicht. Sondern da muss man dran denken, das Leben ist im Nu rum und wozu dann eigentlich weiter. Und wer jetzt an ein Leben nach dem Tod glaubt, kann sich mit der Aussicht auf ein zweites Leben trösten, wenn er das Irdische verliert. Und das macht ihn gegen Druck und Stöße robust. Und wer daran glaubt, dass das Leben nach dem Tod noch viel schöner ist als das Irdische, er freut sich an Druck und Stößen. Also dann ist er eben tatsächlich nochmal antifragil. So also hier ein Wirtschaftler, der das von dort her also macht und sagt, vielleicht werden einige Theologen mir nun vorwerfen, ich würde von Glaubensfragen nichts verstehen, aber eins habe ich in der Finanzindustrie gelernt, die Welt ist voller Unsicherheit und das Streben nach Sicherheit gleicht der Jagd nach einer Illusion. Besser als der Illusion hinterherzujagen ist es, der Unsicherheit mit kluger Spekulation zu begegnen. Pascal hat gezeigt, wie das geht. Ich wollte ihm einfach nur so ein Beispiel nennen, wo da ein weltlicher Mensch und ein Fachmann das in der Form vertritt, um die es geht. Und da wollen wir auch den Text dann jetzt im Einzelnen anschauen. Aber man kann erstmal schon drüber gucken. Ich habe zum Beispiel hier einen Entwurf dieser Wette gemacht, den ich Ihnen einfach so vorlesen will. Mal sehen, was Sie dann dazu denken. Ob es Gott gibt oder nicht, das kann man nicht sicher entscheiden. Stimmst du dem zu? Ja, stimmt der andere zu. Eben, man kann es nicht zwingend beweisen. Weder, dass es Gott gibt, noch, dass es ihn nicht gibt. Also können wir die Frage auf sich beruhen lassen, sagt also der Gesprächspartner. Nein, ich glaube trotzdem an Gott. Aber wie kannst du an etwas glauben, was du nicht beweisen kannst? Ich glaube nämlich, dass es keinen Gott gibt. Aber wie kannst du das glauben, wenn du es auch nicht beweisen kannst? So kommen wir nicht weiter. Das ist nämlich der Ausgangspunkt von Pascal, dass er eben sagt, es gibt keinen Beweis. Das ist der Punkt, was ja auch Kant sagt, wenn er sagt, er musste also das Wissen einschränken, um Platz für den Glauben zu finden. Er sagt, ich kann weder Gott beweisen, noch kann ich beweisen, dass er nicht ist. Wir haben dort nichts, was kann man da also machen? Also ich schlage dir ein anderes Verfahren vor, wir wollen wetten. Wieso wetten? Nun, ein Spiel, aber eins mit Folgen, ein Spiel am Abgrund. Ich wette, dass es einen Gott gibt. Gut, sagt der andere, ich wette, dass es keinen Gott gibt. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne? Dann sagt er, nichts. Eben nicht. Wer darauf wettet, dass es Gott nicht gibt, der kriegt natürlich nichts, denn dann gibt es natürlich auch kein Leben nach dem Tod. Wenn du nämlich gewinnst, hast du zwar recht, denn es gibt keinen Gott, aber im Grunde hast du verloren und ich habe auch verloren. Wenn es keinen Gott gibt, ist unser Leben sinnlos und leer. Und wenn du gewinnst, dann habe ich doppelten Gewinn. Ich habe erstens Recht behalten, es gibt nämlich Gott, und zweitens habe ich noch Glück in der Zukunft für mich. Also das sehe ich ein. Wir sind immer noch nicht weitergekommen. Ob es Gott wirklich gibt, ist genauso ungewiss wie vorher. Sagt er, ja und nein. Ist doch immerhin klar geworden, dass du dich entscheiden musst und dass die Entscheidung Folgen hat. Und du meinst, deshalb sollte ich mich für den Glauben entscheiden. Ja, sicher. Bedenk doch, du musst zwischen zwei Antworten wählen, die sich ausschließen, die aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit richtig sind. Eine Antwort hat gute Folgen, eine andere schreckliche. Wie kannst du dann noch zögern? Und wenn ich mich irre, dann hast du nichts verloren. Du hast dann eine Illusion geglaubt, gewiss, aber im anderen Fall hättest du das nichts gewählt. Das kann dich doch auch nicht glücklich machen, sagt er. Du meinst also, ich muss eigentlich an Gott glauben? Nein, du musst nicht, aber es ist deine einzige Chance. Ne? Also so kann man das, so hat sich das der irgendwie gedacht. Das war jetzt also eine Fassung von jemand, die heute jemand geschrieben hat in der Form. Denn hier der Text ist ja länger und größer, den schauen wir uns jetzt an. Ne? Aber erstmal wollte ich Ihnen das einfach so zeigen, dass man es auch so angehen kann. Bitte.
Aber das ist jetzt ein ganz billiger Denkfehler zu. Weil wer sagt mir, dass wenn ich an den sogenannten 10% Gott glaube, dass ich dann in den Himmel komme?
Das werden wir jetzt genau lesen, das ist richtig. Also ja, der erste Schritt ist so, der Glaube allein kann es nicht sein.
Wenn man an den 10% Gott glaubt, also wenn man an diese 90% Gott glaubt, warum sollte er nicht auch in den Himmel kommen können?
So ist es. So ist es. Das sind genau die Punkte, die wir jetzt aufnehmen müssen. Das ist richtig. Nicht? Also völlig richtig, ganz klar. Also ich bin nicht für die Wette, um das gleich zu sagen. Nicht? Und Pascal meint auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich muss ja irgendwie, sondern er hat eben Leute kennengelernt, diese Hofgesellschaft, die ja, das muss man sich ja vorstellen, das ist ja der reinste Haifischteich. Nicht? Also so eine Hofgesellschaft, immer Intrigen gegeneinander und immer die Frage, wen bezieht jetzt also der König vor oder wann nicht, und all die Geschichten, die haben also unentwegt Intrigen gesponnen und sie haben gewartet, wann der König sie ruft, und haben ihre Zeit mit Glücksspiel verbracht. Und deswegen hat er auch diese Wahrscheinlichkeitsrechnung dann entworfen, was mache ich, wenn ich mitten aus der Arbeit weggehe, weil der König ruft, nach welchen Prinzipien ist jetzt der Bankhalter verpflichtet zu verteilen an die Leute oder so Geschichten. Das hat er extra deswegen ausgearbeitet dafür. Und aus diesem Sinn für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die er eben da entworfen hat, hat er dann auch diese Idee gehabt, sagt er, wenn es jetzt eben Leute gibt, die erstmal solche Egoisten sind und gar nichts anderes wollen, dann kann man denen jedenfalls so etwas als Probe machen. So war seine Idee. Und das gucken wir uns jetzt mal an, was er dort sagt. Das, was also auf den Blättern steht, das trage ich Ihnen jetzt auf Deutsch vor. Die Überschrift heißt also unendlich nichts. Hier drin heißt es das unendliche Nichts. Es steht also infini rien nebeneinander. Ich finde es etwas merkwürdig, dass die hier schreiben, das unendliche Nichts. Hier ist näher dran, einfach am Text, unendlich nichts steht da nur im Französischen. Und deswegen würde ich es auch eher so sagen. Die stehen nebeneinander, klein geschrieben, infini rien. Das konnten Sie ja sehen auf dem Blatt dort. Also, unsere Seele ist in den Körper geworfen, wo sie Zahl, Zeit, Ausdehnung findet. Sie denkt darüber nach und nennt das Natur, Notwendigkeit, und kann nichts anderes glauben. Die Einheit dem Unendlichen hinzugefügt, vermehrt es um nichts, nicht mehr als ein Fuß, ein unendliches Maß. Das Endliche vernichtet sich vor dem Unendlichen und wird zu einem reinen Nichts. Das ist eine Beschreibung von diesem Titel und deswegen würde ich da nicht sagen, das unendliche Nichts, sondern eben unendlich nichts. Das steht da und das habe ich Ihnen jetzt auch so vorgelesen. Er sagt, das Endliche vernichtet sich vor dem Unendlichen und wird zu einem reinen Nichts. So unser Geist vor Gott und so unsere Gerechtigkeit vor der göttlichen Gerechtigkeit. Das ist das, was er an dieser Stelle schreibt. Es gibt kein so großes Missverhältnis zwischen unserer Gerechtigkeit und der Gottes wie zwischen der Einheit und dem Unendlichen. Nicht? Also das Unendliche und die einzelne Einheit, was ist das schon? Die Gerechtigkeit Gottes muss außerordentlich sein wie seine Barmherzigkeit. Aber die Gerechtigkeit gegenüber den Verdammten ist weniger außerordentlich und sollte uns weniger befremden als die Barmherzigkeit gegenüber den Erwählten. Das ist allerdings klassische Tradition. Das kann man dann schon bei Thomas auch lesen. Er sagt, die Gerechtigkeit, das versteht sich von selber, dass also Bösewichte eben da nicht glücklich werden. Während die Barmherzigkeit tatsächlich über die Gerechtigkeit hinausgeht. Deswegen hatten wir ja auch diesen Text von Thomas, der sagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Grausamkeit, jetzt umgekehrt, die Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist Auflösung. Desolutio, schreibt er. Also ich brauche beides zusammen. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit, aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist allgemeine Auflösung. Das geht nicht, weil das nochmal über die Gerechtigkeit hinausgeht. Und so baut er das auf, dann kommt jetzt der Paragraph 6, also der hat das einfach so in Paragraphen dann eingeteilt. Wir wissen, dass es ein Unendliches gibt, aber wir kennen nicht seine Natur. Da wir wissen, dass es falsch ist, dass die Zahlen endlich sind, ist es folglich wahr, dass es ein Unendliches der Zahl gibt, aber wir wissen nicht, was es ist. Es ist falsch, dass es gerade sei, es ist falsch, dass es ungerade sei, denn indem man die Einheit hinzufügt, ändert es ja nicht seine Natur. Dennoch ist es eine Zahl und jede Zahl ist gerade oder ungerade. Es ist wahr, dass dies von jeder endlichen Zahl gilt. Was ich hier vermisse, ist, dass er einen Unterschied machen sollte zwischen endlos und unendlich, um da mal dazwischen zu reden. Denn tatsächlich ist der Zahlenstrahl endlos, aber jede Zahl ist endlich. Zu jeder Zahl n gibt es immer ein n plus 1. Und deswegen ist endlos was anderes als unendlich. Indefinit ist was anderes als infinit. Und das schlammt er hier leider, wollte ich aber so dazwischen reden an der Stelle. Denn natürlich ist also, das ist eben nicht unendlich, sondern endlos, der Zahlenstrahl. Und da muss er sich keine Gedanken darüber machen, dass das Unendliche, dass die Unendlichkeit da weder gerade oder ungerade ist, weil konkrete Zahlen sind immer endlich. Weil nämlich der Zahlenstrahl endlos ist und nicht unendlich. Sie reden ja dagegen, wenn Sie es nicht überzeugt, nicht? Dass man guckt. Also ich meine, das sei ihm tatsächlich falsch und das sollte er nicht machen. So kann man sehr wohl erkennen, dass es einen Gott gibt, ohne zu wissen, was er ist. Das ist wieder gut, Thomas, nicht? Der wirklich sagt, also Gott ist eigentlich unerkennbar, während ich sagen würde, nein, Gott ist erkennbar, aber er ist unbegreiflich. Und begreifen heißt, etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann. Nach allen Richtungen und Seiten. Und da muss ich nicht erst anfangen, damit zu überlegen, dass Gott unbegreiflich ist, sondern sage ich, das ist schon jeder Mensch unbegreiflich. Das ist sogar nach Kant jeder Grashalm unbegreiflich. Wir haben keinen Euklid des Grashalms. Wir wissen nicht, wie das nochmal geht oder geschieht. An der Stelle. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir wissen nicht, was er ist. Thomas sagt das, weil er bei dem Erkennen eben daran denkt, dass zum Erkennen gehört, dass ich zugleich weiß, wie sich das anfühlt, das zu sein. Aber da gibt es ja einen ganz berühmten Text aus der Gegenwart von Nagel, wo er sagt, wir wissen nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. wie sich das anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Da brauche ich nicht den lieben Gott anzuringen, sondern es ist ganz einfach. Ich weiß nicht, wie sich's anfühlt, ein Hund zu sein. Ich weiß schon nicht, wie sich's anfühlt, ein anderer Mensch zu sein als ich. Also man könnte schon erstmal damals machen, kann ein Mann wissen, wie sich das anfühlt, eine Frau zu sein? Natürlich nicht, auch wenn man sich kennt und sich austauscht. Man kann es nicht wirklich nachvollziehen im eigentlichen Sinn, schon das nicht. Also da brauche ich, wenn das natürlich dann Thomas meint, und das hat er eben gemeint, dass er eben sagt, Gottes Sein ist zugleich sein Wesen und das können wir eben nicht. Also wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, Gott zu sein. Ja, geschenkt. Ich würde da nur nicht sagen wollen, ich erkenne ihn überhaupt nicht. Denn Thomas betet doch nicht ein völliges X an, wo er überhaupt nichts von weiß. Das kann doch gar nicht sein. Und deswegen finde ich es nicht richtig, dass er sagt, das sei unerkennbar.
Das X wird jetzt oft angewendet in der Philosophie.
Ja, ja.
Aber vielleicht bezieht sich das nur auf die, dass man sich keine falsche Vorstellung machen soll.
So wird versucht, und dann ist die Frage, ob da nicht gerade dieser Ausweg jetzt in diesen Skeptizismus, und dass man da gar nicht, ob das wirklich eine Lösung ist oder ob das nicht nochmal auf eine andere Weise auch nochmal falsch ist. Ich halte das nicht für eine richtige Lösung. Deswegen habe ich es auch nicht so mit der negativen Theologie.
Aber gibt es nicht jetzt zum Beispiel allein schon im Wesen selbst unendliche Zusammenhänge, die wir verstandesmäßig nicht erfassen ja. können? Ähnlich wie das auch vielleicht der Begriff Gott.
Ja, ich würde die nur
endlich. Wenn man weiß, wer Gott ist, ja. ist dann trotzdem noch etwas, was eben nicht erfasst werden
Ja, selbstverständlich, genau das. Ja, ja. Ja. Eben deswegen sage ich, er ist unbegreiflich, aber er ist nicht unerkennbar. Und dass wir hier mit Endlosigkeiten zu tun haben, sofort, aber eben nicht mit dem Unendlichen. Also ich meine, Gott ist unendlich, aber nicht die Verhältnisse in der Schöpfung. Die sind nicht unendlich, meine ich, sondern das ist eben Endlichkeit. Was man schon einfach daran sieht, dass es einen Anfang hatte. Was einen Anfang hat, ist nicht unendlich. Unendlich ist nur, was weder Anfang noch Ende hat. Und deswegen sind auch die Engel nicht unendlich. Die sterben dann zwar nicht mehr, ja, wir übrigens sterben ja auch nicht, das heißt, wir sterben, aber ich meine, wir verschwinden nicht ins Nichts. Das ist nochmal der andere Punkt, aber wir haben angefangen und waren vorher nur im Gedanken Gottes, aber nicht selber da. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, wir waren da schon mal Gott oder bei Gott oder in Gott oder so etwas, wo man sagt, nein, der Gedanke an uns ist nicht wir. Nicht? Insofern haben wir wirklich einen Anfang. Also, wir kennen die Existenz und die Natur des Endlichen, weil wir endlich und ausgedehnt sind wie es. Wir kennen die Existenz des Unendlichen, und wissen nichts von seiner Natur, weil es zwar Ausdehnung hat wie wir, nicht aber Grenzen wie wir. So schreibt er da. Da kann man auch wieder sich fragen, ist das jetzt so glücklich zu sagen, was heißt hier Ausdehnung? Tatsächlich hat es Leute gegeben, die gesagt haben, Gott muss einen Körper haben oder so, weil das eben nach unserer natürlichen Vorstellung die Form von greifbaren Sachen sind, nicht, dass wir so anfangen. Dass wir meinen, das Muster des Daseins sei ein Stein, sodass auch die Bibel Gott den Fels nennt. Nicht? Das hängt für mich schon mit der Erbsünde zusammen. Da ist schon eine Verschiebung passiert, dass man tatsächlich also den Stein für das Wirklichste hält oder so. Das ist schon nicht normal. Das steckt in uns allen drin. Aber man muss sich mal fragen, wenn man sich da fragt, meine ich, ist das eben falsch. Dass wir alle, ich behaupte das einfach mal so, dass so instinktiv unser Muster für Wirklichkeit Stein und Holz sind. Und das mache ich schon an der Erbsünde fest, persönlich. Weil ich finde, im Denken ist mir klar, dass das nicht so ist, sondern dass, wie der Plato eben sagt, nein, die Ideen das sind, die es von Ewigkeit her gibt, aber nicht Steine. Das heißt, die gab es da natürlich, bei den Griechen gibt es ja keine Schöpfung aus nichts, also die gibt es schon immer da irgendwie. Ne? Aber ja, Also wir kennen weder die Existenz noch die Natur Gottes, weil er weder Ausdehnung noch Grenzen hat. Eben, nicht? Also für Gott ist klar, der hat weder Ausdehnung noch Grenzen. Und wenn wir uns daran festmachen, dass wir sagen, das eigentlich Wirkliche sind Steine und Hölzer, dann liegt natürlich der Gedanke nahe, der ist nur ein Gedanke. Nicht? Das ist eben genau das Problem dann. Und das habe ich so gestern auch gehört bei den Leuten. Ich habe gestern Abend dann noch in Nürnberg geredet über den Nathan, die Weisheit Nathans. Und es waren Dutzend Leute, nein, zwei Dutzend Leute waren da, vor allen Dingen Religionslehrer. Und denen ich gesagt habe, ich verstehe die Religionslehrer nicht, dass sie so begeistert sind vom Nathan. Also ich verstehe, dass die Deutschlehrer davon begeistert sind, weil es eine tolle Rolle ist und es ist schön zu spielen. Aber dass Religionslehrer das machen, wenn man den Text liest und sieht, der eigentliche Betrüger ist Gott. Der eigentliche Betrüger in der ganzen Nathan-Geschichte ist der Vater, der beschwindelt seine Söhne. Der lässt die geheim kommen und sagt, hier, du kriegst den Ring. Und dabei weiß er selber gar nicht, wer den Ring gekriegt hat, denn die sehen völlig unentscheidbar aus, die beiden, die er danach gemacht hat zum anderen, sodass er selber auch nicht mehr weiß, wer der Richtige ist. Und dann sagt er bezeichnenderweise der Richter, zu dem sie dann gehen, weil jeder behauptet, er hat das vom Vater bekommen, der sagt, der wahre Ring muss verloren sein, denn ihr habt doch behauptet, wer den Ring hat, der wird beliebt. Ich habe nicht den Eindruck, dass einer von euch da bei den anderen beliebt ist, sondern ihr streitet alle drei gegen, also jeder streitet gegen die beiden anderen. Also ich nehme an, der Ring ist überhaupt verloren. Wenn das aber als Lösung rauskommt, dass also ein Religionslehrer ganz begeistert ist davon, dass er erstmal sagt, Gott ist ein Betrüger und zweitens, der wahre Ring ist verloren, wie macht er eigentlich Religionsunterricht, habe ich die Leute gefragt. Und die waren ganz aufgebracht dann, weil sie sagen, nein, wir müssen doch mit den Kindern da reden. Und ich habe einen Muslim da in der Klasse. Ja klar, der Muslim, der sagt, er glaubt. Der Muslim sagt, dass er glaubt. Die Juden sagen, dass sie glauben. Ich meine, die glauben, nicht jeder Jude glaubt. Aber die glauben, sagen das. Die Christen kriegen dauernd zu hören, sie dürfen nicht reden von der Trinität, weil das die anderen kränkt oder verletzt. Also die Christen halten einfach den Mund, kein Wunder, dass die dann nicht da sind. Nicht? Das ist also schon wirklich merkwürdig. Und so sagte er also eben, wo ist dein Gott? Wo ist er jetzt da? Und dann eben diese Frage, nein, wir müssen einfach nett zueinander sein. Darauf kommt es. Ja, nett ist auf jeden Fall auch schön. Ich bin nicht gegen Nettigkeit, habe ich gesagt. Man kommt nicht in den Himmel, wenn man das Richtige glaubt, sondern man kommt in den Himmel, wenn man das Richtige tut. Da sind wir uns völlig einig. Die Frage ist nur, ob ich die Wahrheitsfrage wegtun lassen kann und ersetze die durch das Gutes tun.
Und was wäre jetzt, wenn man drei Söhne, wo man am Ende nicht mehr weiß, wer jetzt den Ring hat, ja, den ganz stimmigen eben, dass sie ja trotzdem alle drei geprüft sind, vielleicht einen bestimmten Buchstaben glauben, habe recht, zu relativieren.
Ja, eben.
Es geht ja, in dem Fall auch um eine, sagen wir mal, jetzt negativ ausgedrückt, um eine Relativierung, dass die überhaupt miteinander dort sprechen können.
Ja, also ich meine, man kann ja miteinander reden, aber das habe ich auch gesagt, man kann miteinander reden, aber ich muss ja deswegen doch nicht selber behaupten, das sei nur meine Meinung.
Aber
Glaube ist eine Überzeugung.
Erstehen um, ja, ich meine, das geht ja auch schon bei Lessing irgendwie, wir haben es hier im Volkstheater, das Stück, da wird ja zwar dann der einen Frau, das von einem Mann gespielt und der Bruder praktisch vom islamischen Herrscher, man merkt schon, also der nimmt seinen Bruder nicht ernst und handelt dann anders. Ja, also man kann schon sehen, dass eine andere Handlung reinkommt, also dass sich das nicht so harmonisch auflöst wie bei Lessing.
Ah ja, also mit Lessing, finde ich, geht eben wirklich nicht. Ich kann nicht sagen, nochmal, die Wichtigkeit für das Heil ist natürlich nicht die Wahrheit, sondern da kommt es auf an, dass man gut ist. Man kommt nicht in den Himmel, wenn man sich nicht anständig benimmt. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Also er sagt, jemand, der da nicht in dieser Weise, das tut er, erzählt er ja in seinem Matthäus im 25. Kapitel, die Gerichtsrede, wo er sagt, man muss also die Werke der Barmherzigkeit getan haben, um eben gerettet zu werden. Das ist völlig klar. Und sollen das etwa bloß die Christen tun? Das soll jeder tun. Also die Muslime und die Juden und so, alle sollen also diese Taten der Liebe tun und danach kommen sie in den Himmel oder nicht. Da ist gar keine Frage. Jetzt gibt es aber nebenher nochmal die Frage der Wahrheit und für die Wahrheit hat man auch einzutreten. Und das ist ungerecht, der Wahrheit nicht die Ehre zu geben. Ich finde, das ist ein schöner Ausdruck, der Wahrheit die Ehre geben, dass die hingehört. Also Jesus sagt das ganz deutlich, er ist in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben, sagt er im Gespräch mit Pilatus.
Ich glaube auch, dass das Gute und die Wahrheit nicht so getrennt werden können.
So ist es.
Um das Gute zu tun, muss man ja in gewissem Sinne auch die Wahrheit erkennen.
Ja, meine ich doch.
Man kann
ja
gar nicht entscheiden, was ist jetzt gut bezüglich meiner Wahrheit. Oder
so ist es.
Und insofern ist es ja ein bisschen künstlich, wenn man das...
Ich meine auch, das kann man nicht, sondern man hat zu dem, was wir an Gutem zu tun haben, gehört auch hin, der Wahrheit die Ehre zu geben. Und das, was ich einem als, um Himmels Willen, ich rede die ganze Zeit, wir haben ja erstmal Pause, niemand sagt was. Also machen wir jetzt Pause bis Viertel nach, dann geht's wieder weiter. Bei der Frage, wir sind ja noch mittendrin hier in der Geschichte. Machen wir ein Fenster aus.
Dann reden wir über die Leute.